Deutschlandfunk. Das Feature.
Alles, was mit der Psyche zu tun hat, steht in der ganz großen Gefahr, missbraucht zu werden.
Also ich will ein bisschen erzählen aus dem Untergrund. Da komme ich her.
Ich war in so einer richtigen, existenziell bedrohlichen für mich Situation. Und da hat mir meine beste Freundin den Tipp gegeben, da gibt es ja noch was anderes, was du machen kannst.
Ich stelle mal kurz zu Beginn meine Definition von Psycholyse dar, so damit ihr wisst, so aus welcher Brille ich da gucke.
Wenn etwas verdrängt wird, dann schützt uns das Unbewusste dadurch, diesen Willen zu erzwingen, indem ich jemanden unter Medikamenten sitze, ist völlig falsch.
Also darunter verstehe ich den strukturierten und differenzierten Gebrauch von Psychedelika.
Und dann ging es auch sehr schnell, dass alle anderen nicht mehr richtig ansprechbar waren.
Psycholyse. Drogensumpf versus Psychotherapie. Ein Feature von Dorothea Brummerloh.
Ina Köhler bittet in ihre gemütliche Wohnküche. Hinterhaus, 6. Etage, weiter Blick über Berlin. Die 60-Jährige schenkt Kaffee ein und stellt Obst auf den Tisch. Dann beginnt sie zu erzählen.
Ich habe viele, viele Jahre lang körperliche Symptome gehabt und kein Arzt hat eine Ursache gefunden und war jahrelang in therapeutischer Behandlung, weil es immer hieß, das ist psychosomatisch. Und ich war, als es mir noch viel schlimmer ging, in der psychosomatischen Klinik für 9 Wochen.
Ihre ganze Hoffnung setzte Ina Köhler, von Beruf Fotografin, auf die Behandlung in einer psychosomatischen Klinik, der Habichtswaldklinik Kassel, in die sie ihr Hausarzt überwies. Doch so sehr sie sich dort auch anstrengte, jedes Therapieangebot annahm, besser ging es ihr nicht. Heute weiß Ina Köhler, dass eine seltene Missbildung der inneren Organe Ursache ihrer Beschwerden war. Damals zweifelte sie an ihrer Wahrnehmung.
Und war zu dem Zeitpunkt selber der Meinung, niemand kann mir offenbar helfen und ich muss unbedingt die tiefen Traumata meiner Seele aufdecken, um gesund zu werden. Und in der Klinik hat es nicht geklappt und es gab einen Zettel, wo eben die empfohlenen Ärzte draufstanden. Aber meine Therapeuten, die ich in der Klinik hatte, haben nochmal ihn besonders namentlich empfohlen. Er ist der Allerbeste und von daher bin ich zu ihm gegangen.
Sie beginnt in Berlin beim Allgemeinmediziner und Psychotherapeuten Gary Rober eine ganz normale Psychotherapie. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, der Arzt ist Anhänger der Psycholyse, einer in Deutschland verbotenen Therapiemethode, bei der illegale Drogen verabreicht werden, um Patienten zur Bewusstseinserweiterung zu verhelfen.
Menschen, die ein psychisches Problem haben, Menschen, die psychisch krank sind, sind in Not.
Arno Deister ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Diese wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaft legt Standards für anerkannte Therapien und Verfahren fest.
Und was völlig untherapeutisch ist, wenn man das ausnutzt und Menschen in eine Situation bringt, Dinge zu tun, die sie nie tun würden, weil sie einfach aus ihrer Not heraus wollen, dann ist das ethisch nicht vertretbar.
In diesen Therapieangeboten wird eine Substanz benutzt, um eben etwas aus jemandem herauszulocken, was angeblich zugeschüttet ist.
Der Psychotherapeut und Suchtexperte Laszlo Pota ist Vizepräsident des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen.
Wenn etwas verdrängt wird, dann schützt uns das Unbewusste gerade dadurch. Es kann reaktiviert werden. Aber letztendlich ist es nicht gewollt, dass das herausgekitzelt wird. Es ist nur dann ein Prozess der Heilung, wenn ich selber dazu komme, das aufzudecken und mich damit auseinandersetzen will.
Wenn man über die vom Unterbewusstsein gesetzten Grenzen hinausgeht, so Pota, kann der Patient unter Umständen in eine Psychose oder Schizophrenie geführt werden. Von all dem ahnt Ina Köhler aus Berlin nichts, als sie in ihrer Verzweiflung nach dem scheinbar rettenden Strohhalm greift.
Also ist vielleicht dieser Arzt meine letzte Hoffnung, der ist Therapeut und Arzt, das ist schon mal gut. Und der hat mir halt nach ein paar Wochen gesagt, Also er macht auch eine ganz besondere Art von Therapie. Er unterstützt Therapie mit Substanzen und ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass daran irgendetwas nicht stimmen könnte. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie was von Psycholyse gehört.
Nächster Halt, Karlsplatz Stachus. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn.
Wer mit der Münchner U-Bahn fährt, kennt die Stimme von Sabine Buntschuh. Die 58-Jährige ist nicht nur professionelle Sprecherin, sondern auch Sängerin und Musikerin. Buntschuh schaut ihrem Gesprächspartner fest in die Augen, macht nicht den Eindruck, als wäre sie schnell zu erschüttern.
Ich bin natürlich, wie alle Menschen zu sowas kommen, in einer absoluten Krise dahin gekommen. Ich habe Therapie gemacht vorher, ich hatte eine kleine Tochter, habe mich getrennt von dem Vater der Tochter und da hat mir meine damals beste Freundin den Tipp gegeben, da gibt es ja noch was anderes, was du machen kannst. Das hat ihr mehr geholfen als jede Therapie.
Die Anwerbung neuer Klienten, erklärt Buntschuh, läuft immer nach dem gleichen Muster. Entweder es ist eine beste Freundin, wie bei ihr, oder jemand, der einen Vertrauensvorschuss genießt. Ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Psychotherapeut.
Das ist ja das schlimme Prinzip. Wenn Sie jetzt 2 Jahre lang bei einem Therapeuten sind und er sagt, okay, unsere Therapie ist zu Ende, sollten Sie mal Lust haben, noch ein bisschen tiefer zu schauen? Ich mache da so Wochenend-Workshops, ich gebe Ihnen mal einen Zettel mit. Natürlich machen Sie das, wenn Sie in der Krise sind.
Wer von seelischen Problemen geplagt wird, die er allein nicht bewältigen kann, sollte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Psychotherapeuten arbeiten zum Beispiel mit Gesprächen, Entspannungsverfahren oder Verhaltenstherapien, um Störungen des Denkens, Handelns und Erlebens zu behandeln. Arno Deister.
Diejenigen, die psycholytische Therapie machen, versuchen dazu eben bestimmte Stoffe einzusetzen, die das Gehirn mehr oder weniger stark, teilweise eben sehr stark beeinflussen.
Und genau darin liegt die Krux, meint der Psychiater und Psychotherapeut.
Es geht ja um Veränderung von Erleben. Das heißt, Veränderung geht nicht sozusagen auf Knopfdruck, sondern ich kann mich nur dann verändern, wenn ich Erfahrungen mache mit mir selbst, wenn ich etwas ausprobieren kann. Und das ist eben etwas, was Zeit braucht und was in der Regel auch eine Psyche braucht, die jetzt nicht in einer besonderen Form durch Stoffe beeinflusst ist. Nur dann sind diese Effekte eigentlich auf Dauer haltbar und sinnvoll. Man versucht jetzt ja mit der Psycholyse sozusagen eine Art Kurzschluss hinzubekommen.
Das heißt also, es werden bestimmte Substanzen jemandem verabreicht, Drogen, wie zum Beispiel eben LSD oder Mescalin oder Pilze. Das sind chemische Stoffe, die die Persönlichkeit tief verändern, jemanden dann auch eben für ewig krank machen können.
Therapie mit bewusstseinsverändernden Substanzen ist eine uralte Behandlungsmethode, die bis heute von Naturvölkern praktiziert wird. Der Einsatz psychotroper Substanzen in der Psychotherapie begann in den 1930er Jahren. 1943 entdeckte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann das LSD, das ebenfalls Einzug in die Psychotherapie hielt. Pionier der Forschung mit psychoaktiven Substanzen in Deutschland war Hans-Karl Leuner. Etwa Mitte der 1950er Jahre begann der Psychiater und Psychotherapeut mit Halluzinogenen zu experimentieren, mit Stoffen wie LSD, Psilocybin oder Ketamin, die die Sinneswahrnehmung verändern. Reize aus der Umwelt können verstärkt und verzerrt wahrgenommen werden, was in Halluzinationen gipfeln kann. Ähnliches erleben auch schizophrene Menschen. Leuner erzeugte bei Gesunden sogenannte Modellpsychosen.
Und die ursprüngliche Idee war, ob ich das Gehirn so beeinflussen kann durch bestimmte Stoffe, dass ich etwas lerne darüber, was passiert in einem Gehirn eines Menschen, der eine Psychose hat. Und wenn ich das gelernt habe, kann ich das dann vielleicht therapeutisch einsetzen.
Die Psycholyse nahm ihren Anfang in den 1960er Jahren, als Drogen wie LSD, Mescalin und andere heimmachende Stoffe Hochkonjunktur hatten. Aussteiger und Hippies wollten ihren Erlebnishorizont erweitern und propagierten bewusstseinserweiternde Trips. Die Beatles sangen Lucy in the Sky with Diamonds, abgekürzt LSD. Auch der amerikanische Psychologieprofessor Timothy Leary forderte die Freigabe solcher Drogen. Leary setzte LSD in Studien ein, die sich zu Drogenpartys entwickelten. 1963 wurde er von der Harvard University gefeuert. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Immer wieder machte das von seinem Entdecker selbst als Sorgenkind bezeichnete LSD Schlagzeilen. Aufgrund falscher Dosierung erlebte man statt Flower Power Horrortrips. Menschen fühlten sich in Gott verwandelt, mutierten zu Tieren, schrumpften zu Zwergen und blieben so tagelang verstört. Manch einer meinte gewichts- und körperlos zu sein und sprang aus dem Fenster. Andere wiederum verspürten Mordlust. Das rief die Behörden auf den Plan. Ende der 60er Jahre wurde die Droge in den USA, später weltweit, verboten.
Das Problem bei all diesen Substanzen ist, dass sie so massiv in das Gehirn eingreifen, dass sie das Gehirn einfach in einen nicht natürlichen Zustand bringen. Und das Gehirn hat nun mal eine sehr zentrale Regelungsfunktion für den ganzen Körper. Und wenn Sie jetzt hier natürliche Regelungsmechanismen außer Kraft setzen, dann kriegen Sie wirklich echte Probleme. Sie kennen das bei Ecstasy zum Beispiel, wenn Sie dort die Veränderung der Temperaturregulation haben und ein Mensch sich jetzt ganz heftig anstrengen kann und nicht so schwitzt, wie das ein gesunder Mensch tun würde, dann wird er überhitzt und das wird schlicht und ergreifend lebensgefährlich.
Der in Hannover lebende Psychiater Thorsten Passi ist spezialisiert auf das Thema psycholytische Therapie.
Wir können uns dann übersetzen da ins Wohnzimmer.
Er hat Studien unter anderem zum Anästhetikum Ketamin sowie dem halluzinogenen Pilzwirkstoff Psilocybin verfasst. Passi behandelte in den 1990er Jahren zusammen mit Hans-Karl Leuner in dessen Praxis Patienten, bei denen nichts anderes mehr zu helfen schien, mit einem Abkömmling des Mescalin. Als Schüler Leuners spricht Passi statt von Psycholyse von psycholytischer Psychotherapie.
Psycholytische Psychotherapie ist so definiert, dass dem Patienten ein Medikament gegeben wird, was seine Vorstellungstätigkeit, was seine Gefühle, was sein Denken und die Verbundenheit der Gedanken auf eine veränderte Weise verstärkt. Das heißt, die Leute erleben eigentlich mehr von sich. Dadurch, dass sie Zugang zu mehr Gefühlen haben, zu anderen Perspektiven und Sichtweisen auf Dinge. Und wenn man den Menschen in Ruhe auf die Couch legt und dem so eine Augenklappe gibt und ein bisschen Musik zuspielt, dann kommen doch schon sehr, sehr persönliche Erinnerungen, Assoziationen, Gefühlsbefindlichkeiten und so weiter auf.
Die psycholytische Therapie sei keine eigenständige Therapieform, sondern ein zusätzliches Angebot innerhalb der klassischen Psychotherapie, sagt Passi.
Da geht es eher darum, dass man vielleicht 2, 3, 4 Sitzungen pro Jahr in einen gewöhnlichen psychotherapeutischen Prozess einschaltet. Und wenn man diese Erlebnisse dann in die Therapie mit zurückbringt, dann kann man die wiederum bearbeiten und verarbeiten.
Diese Vorstellung, ich gebe einen Stoff, der eine Sache im Gehirn macht und die nutze ich dann. Diese Vorstellung hat sich nicht bewahrheitet.
Gleichzeitig wurden Medikamente entwickelt, erklärt Arno Deister, mit denen gezielt therapeutische Effekte bei der Behandlung von Schizophrenie oder Depression erzielt werden können. Antidepressiva zum Beispiel unterstützen das Gehirn dabei, wieder ein natürliches Gleichgewicht zu erreichen. Sie stabilisieren es. Eine klare therapeutische Aufgabe, so Deister. Drogen dagegen lösen unterschiedliche, oft nicht vorhersehbare Wirkungen aus. Ein definierter therapeutischer Effekt sei so nicht zu erreichen. Die heutigen Verfechter der Psycholyse betonen gebetsmühlenartig, die Drogen, die sie als Stoffe, Substanzen oder in esoterisch geprägten Kreisen als Heilmittel bezeichnen, seien nicht gesundheitsschädlich. Thorsten Passi.
Man sollte allerdings auch der Korrektheit halber erwähnen, dass die Stoffe, zum Beispiel LSD, Psilocybin, Mescalin und MDMA, Ecstasy, dass diese Stoffe per se erstmal nicht besonders gefährlich sind. Das ist auch die Ursache dessen, dass bisher keine großen Komplikationen aufgetreten sind.
Ina Köhler hat in ihrer Therapiegruppe etwas anderes erlebt. Die Berlinerin, die schon wegen ihrer Medikamentenphobie nie Drogen genommen hat, ging gemeinsam mit ihrem Ehemann zu einem Wochenendseminar. Auch dieses Mal lehnten sie die herumgereichten Neocor-Kapseln strikt ab. Nach einer Stunde gab es für die anderen Teilnehmer die übliche zweite Runde. MDMA-Pulver, also Ecstasy, in mit Wasser aufgefüllten Gläsern. Bei früheren Sitzungen setzte die Wirkung nach einer halben oder ganzen Stunde ein.
Diesmal war es also ganz anders. Es war schon nach 5 bis 10 Minuten heftigste Reaktion. Aber der Arzt hat in keiner Weise erkennen lassen, dass das irgendwie ungewöhnlich wäre. Und dann ging es auch sehr schnell, dass alle anderen nicht mehr richtig ansprechbar waren. Und sie haben geschrien, 2 haben an mir gehangen und haben... Es war eine grauenvolle Situation und ich habe immer nur zu dem Therapeuten und zu dem Arzt geguckt und habe immer auch gefragt, was sollen wir machen, was ist was? Und der hat eigentlich auch nicht richtig auf uns reagiert. Er hat immer nur so auch so gesessen und lasst es durch, helft ihnen nicht. Das ist das Böse in uns.
Irgendwann schien auch dem Therapeuten zu dämmern, dass etwas aus dem Ruder lief. 2 Personen ging es besonders schlecht, sodass er ihnen eine Spritze gab. Als es den beiden immer schlechter ging, einer wiederbelebt werden musste, schrie auch der drogenberauschte Therapeut nach einem Notarzt. Zuvor bat er die Köhlers noch, die anderen in seinem Bus wegzubringen.
Und dann habe ich mir das, ich weiß, dass ich mir das wirklich überlegt habe, wie kriegen wir die jetzt alle in den Bus? Und dann irgendwie gedacht habe, aber das können wir nicht machen, denen geht so schlecht und die alle in den Bus. Und dann erst kam der Gedanke, warum will er das? Er will, dass es keiner mitkriegt. Und dann bin ich aus meinem Trance aufgewacht und habe gesagt, nein. Und dann, glaube ich, es war wie so ein, dass ich plötzlich kapiert habe, was hier läuft. Das war wie so ein Aufwachen aus einer Abhängigkeit.
2 Menschen bezahlten bei dieser Sitzung in Berlin den Leichtsinn des Therapeuten Gary Rober mit ihrem Leben. Sie starben an einer Überdosis Ecstasy. Über die Wirkung von Ecstasy schreibt der Neurobiologe Gerald Hüther in der Fachzeitschrift Pharmakologie und Pharmakotherapie.
Inzwischen konnte der massive Untergang serotonerger Nervenendigungen im Gehirn ehemaliger Ecstasy-Konsumenten mit Hilfe bildgebender Verfahren zweifelsfrei nachgewiesen werden.
Die Nervenenden in unserem Gehirn setzen den Botenstoff Serotonin frei. Dieser harmonisiert alle ablaufenden Prozesse. Man kann sich das wie einen Ölfilm vorstellen, der über dem Hirn liegt. Ecstasy zerstört diese Nervenenden und damit den Schutz des Gehirns. Fortan kann alles, was im Gehirn abläuft, ungepuffert zutage treten. Aus einer Ängstlichkeit kann eine Angststörung werden, aus einer gewissen Melancholie eine Depression. Antriebslosigkeit, Gedächtnisstörung, Konzentrationsschwäche sind möglich. Körperliche Symptome wie extremes Schwitzen, verstärkte Atmung, Überaktivität und Herzrasen können unterschiedlich stark auftreten. Niemand kann genau sagen, was bei dem Einzelnen auf Ecstasy passiert. Und das macht es so gefährlich. Mit einer Sondergenehmigung für die Schweiz hat Thorsten Passi zusammen mit dem Schweizer Peter Gasser eine Pilotstudie in der Alpenrepublik durchgeführt. Zwischen 2008 und 2012 wurden an 12 Patienten, die an Krebs oder anderen tödlichen Krankheiten litten, die Auswirkungen von LSD getestet. Dabei behandelten die Therapeuten ihre Patienten 2-mal mit LSD. Die Probanden gaben in der späteren Evaluierung eine Verbesserung ihres Lebensgefühls an. Arbeitet man nach dieser Methode, spricht man von einer qualitativen Studie, also einer Befragung der Probanden durch den Therapeuten. Der Goldstandard bei medizinischen Studien ist weltweit die doppelblinde, randomisierte Studie in einer ausreichend großen Kohorte. Das heißt, die Patienten werden zufällig ausgewählt, in 2 Gruppen aufgeteilt. Weder der Arzt noch die Patienten wissen, wer das Mittel und wer das Placebo bekommt. Das Verfahren bedarf der Erlaubnis einer Ethikkommission und der Einwilligung der Patienten.
Das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem, weil ja der Therapeut, indem er eine bestimmte Absicht hat, ein Medikament oder einen Stoff zu geben, die Wirkung schon beeinflusst.
Trotz aller Bedenken ist Psychiater Thorsten Passi überzeugt, dass die psycholytische Psychotherapie sich wieder Bahn brechen werde, benennt allerdings konkrete Bedingungen. Nur unter ärztlicher Kontrolle im Rahmen einer Psychotherapie nach Ausschluss von Kontraindikationen, die Passi aufzählt.
So sind das zum einen Patienten, die also relativ schlecht ihre Affekte steuern können, die keine gute Realitätsprüfung haben, dann Leute, die psychische Labilitäten aufweisen, dann Menschen in starken persönlichen Krisensituationen und insbesondere auch Menschen mit Psychosen und vielleicht noch besser auch Menschen, deren Blutsverwandte ersten Grades unter solchen psychotischen Erkrankungen leiden.
Nach diesen Kriterien hätten weder Ina Köhler noch Sabine Buntschuh eine Psycholyse machen dürfen. Auf ein Anamnesegespräch zum Ausschluss von Kontraindikationen verzichtet man in der Psycholyse-Szene genauso wie auf eine individuelle Dosierung der Drogen nach Kilogramm Körpergewicht.
Das ist also eigentlich nicht lege artis, also nicht gemäß der Kunst der psycholytischen Psychotherapie, sondern das wäre einfach Drogeneinnahme.
Nicht immer sterben Menschen an den illegalen Drogen, wie bei der Sitzung in Berlin. Etwas glimpflicher lief es im niedersächsischen Handeloh ab, wo eine Psycholyse-Sitzung zu einem, im Sprachgebrauch der Rettungsmediziner, Massenanfall an Verletzten führte. Sitzungsleiter Stefan Scholz hatte den Teilnehmern unter anderem 2CE verabreicht, das in Szenekreisen als Aquarust bekannt und seit 2014 verboten ist. Mehr als 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter Unfallhilfe rückten an, um die 29 Drogenopfer zu versorgen. Sie litten unter Wahnvorstellungen, Krampfanfällen, Atemnot und Herzrasen. Teilweise waren sie kaum ansprechbar. Eindeutig distanzieren will sich Psychiater Passi trotz all dem nicht von dieser Szene.
Was verboten ist, muss verboten bleiben sozusagen, so jedenfalls der Gesetzgeber derzeit. Also man sollte auch bedenken, da es ja auch einige Leute im Untergrund gibt, die das sehr seriös anwenden, dass diese Leute natürlich auch schon ein besonderes Risiko eingehen für ihre Patienten und nicht für sich selbst. Also auch diese Leute gibt es, die sind natürlich nicht so pressewirksam, weil die ja keine Zwischenfälle produzieren.
Die psycholytische Therapie mit LSD, Mescalin, Psilocybin und MDMA ist in Deutschland verboten. Punkt. Das Verbot scheint jedoch nichts daran zu ändern, dass sich ein Netz von Pseudotherapiegruppen durch den gesamten deutschsprachigen Raum zieht. Ausgehend vom Schweizer Psychiater Samuel Wiedmer und seiner Kirschblütengemeinschaft. Wiedmer war Mitglied der Schweizer Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie, kurz SEPT. Auch Thorsten Passi ist Mitglied der SEPT, genau wie Peter Gasser, Passis Co-Autor. Gasser war ein langjähriger Weggefährte des 2017 verstorbenen Wiedmer. Bei ihm hat er die Psycholyse gelernt. Wiedmer hat hunderte Therapeuten ausgebildet. Sabine Buntschuh gehörte jahrelang der Kirschblütengemeinschaft an. Sie war zusammen mit Stefan Scholz und Gary Rober unter den Eingeweihten, die Samuel Wiedmer in seiner Meisterklasse in der Psycholyse instruierte. 23 Jahre ihres Lebens habe sie nach der Psycholyse ausgerichtet, erzählt die Musikerin mit Kopfschütteln. Bis zu jenem 27. April 2014. Nach dem Tod eines Freundes nahm sie gemeinsam mit einer psycholyse-erfahrenen Freundin ein, wie sie sagt, relativ unerforschtes Fluoramphetamin ein.
Und das Gütezeichen war eben, dass das eine Droge ist, die der Wiedmer auch verteilt, auch in der gleichen Dosierung, und das war für mich wie ein Zertifikat.
Ihrer Freundin machte die Dosis offenbar nichts aus. Anders bei Sabine Buntschuh.
Ich hatte einen Schlaganfall mit 2 Hirnblutungen und ein reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Das sind Krämpfe in den Gefäßen im Gehirn, die Kopfschmerzen machen, die medizinisch heißen Vernichtungsschmerzen.
Warum ihre Freundin ihr in diesem lebensgefährlichen Zustand über 2 Tage Hilfe verwehrt hat, kann nur mit dem kruden Überbau der Psycholyse erklärt werden. Jedem körperlichen Symptom wird eine psychische Störung zugeordnet. Kopfweh bedeutet, du denkst zu viel. Gibt man seinem Bewegungsdrang auf Ecstasy nach, hat man seine Gefühle nicht im Griff. Zugrunde liegendes Prinzip, du bist selbst schuld, das Böse muss raus. Hinzu komme dieser unglaubliche Gruppendruck, erinnert sich Bunchu.
Und natürlich denken sie sich, also irgendwas kommt mir da komisch vor. Und sie haben dann 99 Leute, die sagen, also das kann schon sein am Anfang. Und es ist ein schwerer Weg, es ist ein langer Weg. Man kommt ja in der Krise, sonst wäre man ja gar nicht da. Wenn man selbstbewusst wäre und sagen würde, ihr habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, dann wäre man gar nicht da.
Wenn ich in Einzelkontakt Ihnen sage, ziehen Sie sich jetzt aus, würden Sie sagen, na, da hat ein Sockenschuss. Ne, wenn aber da halt 12 Leute sitzen und davon 8 anfangen, sich auszuziehen, dann existiert sowas wie der soziale Gruppendruck. Und wenn dann nicht nur der Therapeut, sondern dann auch noch die anderen anfangen, mich dahingehend zu beeinflussen, dann ist eine labile Persönlichkeit ganz schnell dabei aufzugeben und mitzumachen. Und es passiert genau das, was ich mit Retraumatisierung meine. Ich musste wieder etwas tun, was ich gar nicht wollte.
Bitte in 300 Metern rechts abbiegen in die Zielstraße.
Unterwegs zu Familie Müller. Karin Müller, die in Wirklichkeit anders heißt, ging jahrelang zur Psycholyse, die ihr von ihrer Heilpraktikerin empfohlen worden war. Erst als sie ihren Mann Rolf kennenlernte, der kritisch nachfragte, versuchte sie, sich aus der Gruppe zu lösen. Einfach war das nicht. Damit die Gruppen unbehelligt agieren können, herrscht Schweigepflicht.
Das ist ja dann auch so, diese Szene, das ist ja was Gutes, eigentlich was man macht. Also eigentlich müsste es erlaubt werden, weil es sowas Tolles ist. Und nur weil einige Missbrauch damit betrieben haben, deshalb ist es verboten worden.
Karin Müller fällt das Sprechen nicht leicht. Es scheint, als fühle sie sich an ihr Schweigegelübde immer noch gebunden. Hans-Peter Waldrich, ebenfalls Aussteiger, zitiert dagegen das Gelübde seiner Gruppe.
Ich verspreche, Stillschweigen zu bewahren über die eingenommene Substanz, über Ort und Zeitpunkt des Treffens, über die Teilnehmer und die gemachten Erfahrungen. Ich verspreche, weder mir noch anderen während und nach der Erfahrung Schaden zuzufügen. Ich verspreche, heiler und weiser aus der Erfahrung zurückzukehren und ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich hier tue.
Wer das Gelübde bricht, wird aus dem scheinbar elitären Kreis ausgestoßen. Rolf Müller wollte seiner Frau beim Ausstieg helfen, ist mit zu einem Treffen gegangen, hat Fragen gestellt, Probleme benannt. Prompt wurde Karin Müller gebeten, nicht mehr zu kommen.
Mein Mann war eine Gefahr für die Gruppe. Das ist ja dann Verrat, was ich gemacht habe, im Prinzip. Zwar ungewollt, aber im Prinzip habe ich ja die Gruppe verraten. Ich habe es ja ihm erzählt.
Das ist doch Blasphemie. Die gehörte doch zu den Eingeweihten und ist vom Glauben abgefallen, während ich doch bloß ein Ungläubiger war.
Wir sind die Auserwählten, ja. Wir sind da schon weiter als die anderen.
Auserwählte, Eingeweihte, die das Geheimnis wahren, bei Verrat droht Ausschluss. Alles Methoden, die man von Sekten kennt, sagt Sabine Bundschuh.
Das Geheimnis verbindet ganz, ganz, ganz stark. Und die Gemeinschaft ist natürlich auch noch wichtiger als die Leute, die da von außen kommen.
Als sich dann andere Aussteiger meldeten, hatten wir alle die gleiche Erfahrung gemacht. Dass wir plötzlich zu Sündenbocken werden. Wir sind als Kritiker nicht mehr würdig, dass man mit uns spricht.
Die Frau vom Wiedmer, die Danielle, hat immer gesagt, der Durchschnittsmensch. Also der Durchschnittsmensch ist der, der nicht dazu gehört. Auch das ist ein Zeichen von Sektenhaftigkeit. Man ist dabei oder man ist der Feind.
Bei ihrem Rausschmiss war Karin Müller seit 12 Jahren in der Therapiegruppe, ohne dass sie ihrem Ziel, mehr Selbstsicherheit, näher gekommen wäre.
Das ist ja dann auch kein festes Ziel, sondern ja auch ein Weg, um irgendwann mal dahin zu kommen. Es gibt immer wieder etwas zu verarbeiten und das ist ja ein dauerhaftes Ziel.
In der Psychotherapie geht es um die Verarbeitung von Erlebnissen. Das ist unumstritten. Bei Verhaltenstherapie sind in der Regel 45 Stunden, in besonderen Fällen bis zu 80 Stunden ausreichend. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie kann zwischen 50 und 100 Stunden dauern. Über Jahre an der Gruppe, an den Drogensitzungen zu kleben, das sei keine Therapie, sondern Abhängigkeit, so Arno Deister.
Natürlich besteht grundsätzlich, wenn eine Substanz geeignet ist, uns lustvolle Gefühle zu machen, die Gefahr, dass wir davon nicht mehr loskommen. Und das Problem der Abhängigkeit ist, dass wir dann letztendlich nur noch aufgrund solcher Substanzen unsere lustvollen Gefühle haben wollen und nicht mehr uns auf den komplizierten Weg von Beziehung oder von ich mache etwas, was mir Erfolg bringt.
Für Rolf Müller liegt die Gefahr der Psycholyse nicht nur in der Abhängigkeit von Drogen, sondern vom Therapeuten.
Hier wird jemand geformt, so wie der Therapeut es gerne hätte. Oder wie der Therapeut sich vorstellt, wie derjenige, der behandelt wird, sein sollte.
So eine Sitzung läuft ja nicht so ab, dass die Leute da liegen still oder sitzen und jeder die Erfahrung macht, die er halt macht, sondern es wird ja von Anfang an alles gesteuert. Also ich erinnere mich an eine ganz drohende Filmmusik von einem Vietnam-Film, Thin Red Line hieß der. Und wenn man die auf LSD hört, dann ist es nicht so lustig.
So eine Musik wecke keine fröhlichen Assoziationen, sagt Sabine Buntschuh. Eher Angst, Unbehagen, Horrorvisionen. Alles Dinge, die den Gedanken, dass man noch nicht gut genug ist, noch viel mehr an sich arbeiten muss, noch verstärken. Und so bleibt man bei der Stange. Hans-Peter Waldrich ist nicht unwissend zur Psycholyse gekommen. Der Pensionär sympathisierte damit, war neugierig auf bewusstseinserweiternde Drogen.
Was sich eben herausbildete, war ein regelrechter Machtmissbrauch durch die Therapeutin selbst, die eine ausgesprochene Tendenz entwickelte, das Privatleben der Teilnehmer zu beobachten und auch ein Stück weit zu arrangieren. Also es ging dann eben so weit, dass neue Ehen gestiftet wurden und vieles mehr. Alles so Kennzeichen, wie das in Sektenstrukturen abläuft.
In der Psychotherapie gelten klare ethische Regeln. Zum Beispiel sollte eine Distanz zwischen Therapeut und Patient gewahrt werden. Es darf weder eine Abhängigkeit des Patienten vom Therapeuten entstehen, noch darf der Patient zu irgendetwas gezwungen werden.
Wir sprechen gerne davon, dass eine Psychotherapie ein Prozess ist, der zwischen zwei Experten geschieht. Der Patient ist der Experte für sich, für seine Beschwerden, aber auch gleichzeitig für seine Veränderungsmöglichkeiten. Der Therapeut ist Experte dafür, wie solche Verfahren wirken und er weiß etwas über die Funktionsweise der Psyche. Und Psychotherapie kann dann entstehen, wenn ich beides zusammenbringe.
Samuel Wiedmer, der fast alle im Untergrund agierenden Therapeuten ausgebildet hat, überschritt das No-Go der Psychotherapie und machte daraus kein Hehl. Therapeut und Klient dürfen sich auch sexuell annähern. So hat er es in seiner Kirschblütengemeinschaft vorgelebt und so kann es jeder im Netz nachhören.
Darf man sich nun berühren in Therapie oder nicht? Meine Antwort auf diese Frage ist, wen geht das etwas an, außer mich und meinen Klienten, meine Klientin? Haben Sie den Mut, Ihre Therapiestube zu einer Keimzelle der Revolution zu machen? Der Revolution der Liebe.
Natürlich kann sich ein Patient, eine Patientin in den Therapeuten verlieben. Das weiß auch Laszlo Pota.
Aber es ist auch Aufgabe des Therapeuten, genau da die Patientin oder den Patienten rauszuführen und zu zeigen, nicht ich bin derjenige, in den du dich verliebst, sondern es geht darum, dass man eben zurückgeführt worden ist und damit auch bis jetzt gehadert hat, dass man als Kind bedingungslose Liebe erleben möchte. Und diese bedingungslose Liebe kann nicht von einem Therapeuten kommen. Das ist eher Abhängigkeit, Benutzung und ich nenne es Missbrauch.
Was als Psycholyse, als drogengestützte Psychotherapie firmiert, ist nicht das, was es vorgibt zu sein, resümiert Hans-Peter Waldrich. Vor allem die Aufarbeitung des Erlebten geschieht nicht. Im Zentrum der als Singwochenende getarnten Seminare stand seiner Erfahrung nach die Drogeneinnahme.
Sicher ist für mich, dass die Nachbereitung im Grunde wochenlang, vielleicht sogar noch länger gehen muss. Dass über eine ganz lange Zeit, völlig im Normalzustand, versucht zu integrieren, was da alles hochgekommen ist. Da reicht ein halber Tag überhaupt nicht.
2009 wurde Hans-Peter Waldrichs Therapeutin verhaftet. Friederike Meckel-Fischer, ebenfalls eine Schülerin Samuel Wiedmers. Eine Klientin hatte sie angezeigt. Die Frau hatte auf Drängen ihres Mannes die Therapie besucht. Dann trennte er sich von ihr. Die Therapeutin nahm ihn vorübergehend bei sich zu Hause auf. Dies sei ungewöhnlich, räumte Meckel-Fischer gegenüber dem Züricher Tagesanzeiger vom 28.12.2015 ein. Aber bei der Psycholyse sei es nun einmal schwieriger, eine saubere Distanz zwischen Patient und Therapeut herzustellen. Überhaupt scheint der Ärztin Meckel-Fischer eine kritische Reflexion fremd. LSD und MDMA, also Ecstasy, seien für sie keine Drogen. Das sagte sie vor dem Bezirksgericht Zürich, das sie 2010 zu einer bedingten Strafe, das heißt einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten, verurteilte. Stefan Scholz, der für die Massenvergiftung in Handelow verantwortlich ist, schwor ebenfalls nicht ab von der Psycholyse. Auch nicht 2017 vor Gericht. Im Prozess am Landgericht Stade bekannte er seine alleinige Schuld und bekam 15 Monate auf Bewährung. Sabine Buntschuh hatte sich der Staatsanwaltschaft als Zeugin im Prozess angeboten. Anscheinend bestand aber kein Interesse an einer Zeugin, die Zusammenhänge hätte beschreiben, Namen nennen und den Mechanismus der Psycholysegruppen erklären können. Für Buntschuh und Köhler, die als Zuschauerinnen der Verhandlung folgten, war der gesamte Prozess ein Schlag ins Gesicht.
Also da ist ein Psychologe, der 30 Leute in die Intensivstationen in verschiedene Krankenhäuser katapultiert. Man hat Drogen in nicht geringen Mengen gefunden. Der hat 15 Monate auf Bewährung und kein Berufsverbot. Da freuen sich ja alle im Untergrund, dann kann man ja beruhigt weitermachen.
Der Richter hat ja in seiner Begründung gesagt, er sieht keine Wiederholungsgefahr, obwohl der sich hinstellt und sagt, ich kann die Sache nicht verteufeln, ist wie bei Luther, ich kann nicht anders. Und es wird keine Wiederholungsgefahr gesehen und er bekommt kein Berufsverbot. Das finde ich absurd. Da muss doch bei jedem Richter müssen nur die Alarmglocken angehen.
Der Psychotherapeut Gary Rober, der für die zwei Todesfälle verantwortlich war, die Ina Köhler miterlebte, wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge vom Berliner Landgericht zu 4 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Dem Angeklagten wurde untersagt, zukünftig als niedergelassener Arzt und Psychotherapeut zu arbeiten, da er weiter an seiner gefährlichen und nicht anerkannten Therapieform festhalte, sei ein solches Berufsverbot nötig. Und das sei gut so, sagen die Aussteiger. Sie fordern grundsätzlich härtere berufsrechtliche Konsequenzen. Die Psychotherapeutenkammern der Länder sind dafür zuständig. Im Fall von Stefan Scholz die Kammer von Nordrhein-Westfalen. Deren Vorsitzender Gerd Höhner erklärt auf Anfrage schriftlich:
Für den Fall, dass die Feststellungen des Gerichtes rechtskräftig werden, muss die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen prüfen, ob ein Berufsrechtsverfahren gegenüber ihrem Mitglied eingeleitet werden muss. Dies wird der Fall sein. Ein berufsrechtliches Verfahren könnte lediglich überflüssig werden, wenn die Approbationsbehörde die Approbation entzieht und damit der Verurteilte nicht mehr zur Ausübung der Heilkunde berechtigt ist.
Dass die Psycholyse keine Therapie, sondern etwas Gefährliches, Strafbares ist, scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu haben. Auch nicht bei den Ärzten, konstatiert Ina Köhler. Sie rief nach den Todesfällen in der Habichtswald-Klinik an, die ihr den Therapeuten empfohlen hatte, sprach mit der damaligen Chefärztin Andrea Sachse.
Sie hat mir gesagt, aber Herr Rober war ein hervorragender Therapeut. Das hat mich einermaßen entsetzt, weil zu dem Zeitpunkt saß Herr Rober schon in Haft.
Das Entsetzen hätte bedeutet, dass man sich dessen bewusst ist, dass unter Umständen jahrelang jemand in meiner Klinik mitgearbeitet hat, der das Klientel missbraucht. Um das zu vermeiden, eben ist es so, dass wir über manche Dinge hinwegblicken, die wir auch gar nicht sehen wollen.
Laszlo Pota fordert eine kritischere Auseinandersetzung mit dieser Therapieform, vor allem in den Fachgesellschaften, die sich dann öffentlich dagegen positionieren müssten. Das reicht Ina Köhler und Sabine Buntschuh nicht.
Also ich fordere erstmal ganz klar alle seriösen Ärzte, die Ärztekammer auf, selber aktiv auf die Suche zu gehen nach Ärzten, die damit arbeiten und diese aus der Gemeinschaft auszuschließen.
Man müsste das wirklich veröffentlichen, dass Leute, denen sowas in der Therapie vorgeschlagen wird, dass die sofort das melden. Bei der Kammer, bei der Ärztegesellschaft, dass das empfohlen wurde, dann kann man davon ausgehen, dass der Therapeut da drin ist.
Und auch bei den Ermittlungsbehörden muss ein Umdenken geschehen, sagen die Opfer. Immerhin gehe es um einen Straftatbestand. Die Psycholyse ist verboten. Ganz abgesehen davon, dass ja irgendwo die Drogen herkommen müssen und es auch um sehr viel Geld geht, das die Patienten bezahlen müssen. Sabine Buntschuh zum Beispiel schätzt, dass sie die Psycholyse im Laufe ihres Lebens 50.000 Euro gekostet hat. Die Psycholyse sei auch nichts Länderspezifisches und gehöre folglich in die Hände des Bundeskriminalamtes.
Die Polizei, die ermittelnden Behörden würde ich auffordern, die Unterlagen, die es aus den bisher bekannten Verfahren gibt, in eine Stelle zusammenzufassen und die Unterlagen, die da zur Verfügung stehen, aufzuarbeiten und aktiv zu ermitteln.
Im Internet findet man beim Stichwort Psycholyse auch die Seiten einer in Bayern angesiedelten psychedelischen Gesellschaft. Deren Gründer, Christoph Kase, war Chefassistent Samuel Wiedmers. Ungeniert bekennt sich Kase zur Psycholyse, fordert die Freigabe der Drogen für die Therapie, sammelt dafür Unterschriften von Gleichgesinnten, spricht auf Symposien.
Unter Psycholyse verstehe ich den bewussten und ritualisierten Gebrauch von Psychedelika zur Heilung psychischer Probleme, zur Selbsterkenntnis, zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Entfaltung der Liebes- und Gemeinschaftsfähigkeit.
Eine Interviewanfrage lehnt Kase ab, verweist stattdessen auf Thorsten Passi, Peter Gasser und andere. Auch Kase denkt nicht daran, trotz Berlin und Handelow von der illegalen Therapie abzurücken. Ein Reporter des MDR-Magazins Exakt filmte eine illegale Psycholysesitzung Kases. Auch seine Vorträge an Universitäten sind filmisch belegt, zum Beispiel an der in Mannheim. Auf Einladung der Fachbereichsvertretung Psychologie warb er vor mehr als 300 Studenten bei einer Berufsinformationsveranstaltung.
Also ich will ein bisschen erzählen aus dem Untergrund, da komme ich her.
In seinem Vortrag verharmlost er in locker leichter Art nicht nur die in Deutschland illegalen Therapiemethoden der Psycholyse. Er verteidigt auch Samuel Wiedmer und übt Kritik an den Kritikern, ganz im Sinne seines Lehrmeisters. Die für Kase zuständige Bayerische Psychotherapeutenkammer kennt die Filmaufnahmen aus Mannheim und schreibt:
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund des Datenschutzrechts zu Ihrer Frage nach konkreten berufsaufsichtlichen Maßnahmen keine Auskünfte erteilen können.
Wer es ernsthaft will, kann Namen und Adressen herausfinden und gegen Psycholyseärzte ermitteln. Warum tut niemand etwas, fragt sich Ina Köhler. Sabine Buntschuh fordert andere Aussteiger auf.
Sprechen! Das ist dasselbe wie bei MeToo. Dass man den Opfern irgendwie glaubt und dazu müssen sie den Mund aufmachen.
Psycholyse. Drogensumpf versus Psychotherapie. Sie hörten ein Feature von Dorothea Brummerlo. Es sprachen Kerstin Fischer und Martin Schaller. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Kiwi Eddy. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.